Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Was denkst du denn, wann du erwachsen wurdest?
Vielleicht, als ich Mutter wurde, aber vielleicht auch erst als... Also ich habe zum Beispiel immer geweint oder oft geweint morgens, wenn ich um 6.15 Uhr aufstehen musste, um meinen Sohn zur Schule zu wecken. Und habe so im Bett so ungerecht, es ist einfach so ungerecht. Deutschland ist scheiße, wieso muss man so früh aufstehen? Und jeden Morgen dasselbe. Und dann hatte er Abitur und pack, ich war um 6 Uhr jeden Morgen wach und hellwach. Also spätestens da war ich erwachsen.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast, 2 zu 1 Preis. Jede Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Für ihre Arbeit wurde unser heutiger Gast vielfach ausgezeichnet. Hier mal eine Auswahl. Telestar, Grimme-Preis, nicht nur einmal, Goldene Schallplatte, Bayerischer Filmpreis, nicht nur einmal, Goldene Kamera, Preis der Deutschen Filmkritik, Kunstpreis Berlin und auch den Sonderpreis beim Fernsehfilmpreis. Das ist ja allerhand. Nun ist die 1972 in West-Berlin geborene Nicolette Krebitz allerdings auch breit aufgestellt. Als Schauspielerin, Regisseurin, Musikerin, Sprecherin und Drehbuchautorin. Durch Filme wie Bandits wurde sie für eine ganze Generation zur Projektionsfläche. Das ist dem Schauspielberuf zu eigen. Es hat Vor- und Nachteile, aber wie wird man das Bild, das andere von dir haben, bitte wieder los? Indem man sich immer wieder und immer weiter verändert. Das zumindest wäre eine Erklärung dafür, warum sich Nicolette Krebitz nie auszuruhen scheint. Aus dem Tanz ins Schauspiel, aus dem Schauspiel in die Regie, vom Bekannten hin zum Neuen. 4 sogenannte Longplayer hat sie als Regisseurin bislang vorgelegt. Aktuell spielt sie neben Lars Eidinger eine Hauptrolle im Eröffnungsfilm der diesjährigen Berlinale unter der Regie von Tom Tückwer.
Und wir freuen uns wirklich sehr, nach so langer Zeit, wir haben jetzt mal nachgeguckt, 2008 warst du das letzte Mal hier. Da ist so viel, da ist ein ganzes Leben schon passiert.
Stimmt.
Herzlich willkommen, liebe Nicolette.
Danke, Bettina.
Das war ja eine tollkühne These, die wir da jetzt aufgestellt haben, dass du nämlich einfach nicht zur Ruhe kommen kannst oder willst, dass du einfach immer weitergehst, wenn da etwas Bekanntes ist, dass du das nicht weitermachst, sondern dass du nach was Neuem dann suchst. Ist das so?
Das hätte ich jetzt über mich selber so gar nicht gesagt, aber hört sich gut an. Ja, also ich habe jetzt mir mehr gemerkt von diesem Intro, dass ich mich immer so verändere.
Ja, das hat doch damit was zu tun, oder?
Ja, also das habe ich eben auch gerade überlegt, dass ich habe das Gefühl, ich bin immer dieselbe, schon von Anfang an. Immer wieder, wenn dann auf dem Weg, mich wieder zu vergegenwärtigen mit mir selber oder so.
Mhm. Also da steigen wir jetzt mal richtig High Level ein.
Yeah.
Du hast auch zwischen 20 und 30, also in dem Alter, hast du regelmäßig Psychologie- und Philosophievorlesungen besucht. Wahrscheinlich reizt es dich eh so ein bisschen zu spielen mit dem Abstrakten, kann ich mir vorstellen.
Okay, also ganz so regelmäßig habe ich das nicht gemacht, aber eine Zeit lang habe ich es gemacht, ja.
Und wenn du sagst, du hast das Gefühl, du bist immer dieselbe, das wäre ja komisch. Also wenn jetzt Menschen auf dich zukämen, die dich 20 Jahre nicht gesehen haben, ich kann mir vorstellen, dass die Leute sagen, Mensch, du hast dich gar nicht verändert, weil du nach wie vor sehr mädchenhaft, also sehr jung aussiehst. Aber es wäre doch komisch, wenn du dich in 20 Jahren, in 10 Jahren, in 5 Jahren nicht verändert hättest.
Ja, das stimmt. Aber wenn man das so über eine öffentliche Person sagt, in so einem Intro, hört es sich so an, als wäre ich mal Madonna oder so. Weißt du, ich würde immer mein Image so wechseln und überraschen mit einem neuen Outfit.
Ich finde sowieso, was mich richtig nervt, ist diese Formulierung, sie erfindet sich immer neu. Also sich neu erfinden, finde ich, also komischerweise ist es bei Lady Gaga, trifft es bei mir auf mehr Sympathie als bei Madonna, aber irgendwie ist sich neu erfinden ja, glaube ich, wirklich so eine Marketing-Sache, die was mit einem nach außen Auftritt zu tun hat, aber ja, nicht unbedingt, ne, damit, wie es in einem selbst aussieht. Würdest du denn als Metapher für das, wenn du sagst, du bist immer dieselbe, würdest du sagen, dass es ist wie so ein Kaleidoskop? Das besteht ja auch nur aus, sagen wir mal, 40 verschiedenen kleinen, bunten Splittern, die dann, je nachdem, wenn man es ein bisschen nach rechts, nach links dreht.
Ja, vielleicht. Ich glaube, in erster Linie ist mir schnell langweilig.
Aha.
Also mir ist es langweilig, zum Beispiel in so einer Position zu sein, dass man auf eine tolle Rolle wartet oder so. Und auch dann, selbst wenn mal irgendwas kommt, was irgendwie interessant ist, fand ich dann doch immer auch das, was ich mir selber entweder hinzudenken kann oder ganz alleine ausdenken kann, interessanter. Ich habe da einfach gern, also lieber mit Zeit verbracht.
Langeweile, weil wenn Langeweile kommt, dann das fühlt sich an.
Nee, ich denke einfach, warum? Es gibt so viel zu tun. Mir ist einfach nie langweilig. Es okay. gibt so viele Sachen, die man machen kann.
Ja. Es ist dein erster Podcast, hast du gesagt.
Ja.
Das ist, wie schön, dass deine digitale Defloration jetzt hier in diesem kleinen Studio stattfindet.
Ich freue mich auch, so schön ist es hier.
Vielen Dank. Und kurz bevor wir, bevor du in meine Wohnung getreten bist, also wirklich literally ein paar Zentimeter vorher, hast du gesagt, tritt mir nochmal ganz vorsichtig auf die Fußspitze, denn
ich hatte dir gerade auf die Fußspitze getreten.
Und dann hast du gesagt, ich bin wahnsinnig abergläubisch.
Ja, genau, leider.
Wie macht sich das bemerkbar in deinem Leben?
Ja, so an der Grenze zu OCD.
Erklär mal.
So, naja, dass wenn man irgendetwas gemacht hat, wo man jetzt glaubt, das bringt Unglück.
Zum Beispiel.
Da muss, ja,
also wenn ich man sagt, wüsste jetzt nicht.
Was irgendetwas gesagt hat, was jemandem irgendetwas Schlechtes, aus Versehen, so hoffentlich hat der keinen Unfall oder so, dann muss ich mir an dem linken Ohrläppchen zupfen und machen, das ist türkisch, und an dem rechten auch. Und auf den Kopf klopfen und am besten noch Holz suchen und draufklopfen. Also so Sachen, so Zwangshandlungen.
Danke, dass du das Wort sagst, weil ich habe jetzt gerade gedacht, okay, wie oft könnte man, also hättest du jetzt gesagt, wenn ich sowas sage wie, hoffentlich hat der einen Unfall, weil ich finde den so scheiße, dass man das dann nochmal neutralisiert. Okay, aber selbst bei Sachen, die
aus Versehen,
so aus Versehen.
Ja, sowas ein schlechtes Bild haben aufkommen lassen, so.
Auch wenn ein Schuh auf einem Tisch stünde?
Ja, weil man ja, das ist ja irgendwie, irgendwas war da ja, warum mir das passiert ist. Und ja, da könnte ich jetzt 1000 Schlaufen drehen.
Und wärst dir lieber, du wärst frei davon?
Ja.
Und hast du das schon mal beobachtet, dass, wenn du jetzt nicht eines dieser Rituale zum Entzaubern gemacht hast, dass es dann auch wirklich passiert ist?
Nein. Es passiert nicht. Das stimmt. Das ist eine reine. Sofort alles zugeben.
Das ist die beste Strategie. Ja. Für Podcasts zukünftig immer. Und wenn du keinen Bock hast auf die Antwort, sagst du einfach, ja, die Frage gebe ich gerne mal zurück.
Ah, ja,
das ist gut. Auch eine super Taktik, okay, glaube ich. Also, gut. So, Musik. Das ist nämlich meine Taktik. Wenn ich nicht weiterkomme, sage okay. ich so, na dann schauen wir uns doch mal an, was du mitgebracht hast.
Also die Reihenfolge ist nicht von mir bestimmt. Ich dachte, du bestimmst die.
Habe ich auch einfach gemacht.
Gut, sehr gut.
Ich stelle gerne Lieder, manchmal bekommen wir ja Stichworte dazu, sodass ich es chronologisch in etwa einordnen kann. Und ich stelle Lieder, die für nichts Bestimmtes chronologisch stehen, gerne an den Anfang, damit man genau das machen kann, was wir gerade gemacht haben und so ein bisschen aneinander ranquatschen können. So, Fleetwood Mac hast du mitgebracht, eine der wenigen Bands, die zugleich aus Frauen wie auch aus Männern bestanden. Mhm. Und dann passierte das, was natürlich dann passieren muss, dann verlieben die sich, dann streiten die sich, dann trennen die sich. Oh. Landslide heißt der Song und er steht wofür in deinem Leben?
Für mein erwachsenes Leben, finde ich. Also ich habe den irgendwann entdeckt, den Song, obwohl ich die Platte schon ewig hatte, war der vorher so an mir vorbei gerauscht, geflötet. Und ja, ich finde es, also es ist erstens diese wahnsinnig tolle Sängerin, die so erwachsen über eine Erfahrung, ja über Erfahrungen singt, die man nur haben kann, wenn man schon irgendwas erlebt hat, so ein paar Leben hinter sich hat. Und ich habe mich da drin wiedergefunden. So ganz unaufgeregt und erwachsen und feminin.
I took my love, took it down. With climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide.
Die Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Sprecherin, was habe ich denn jetzt vergessen? Da ist doch noch was. Und auch
Musikerin
Nicolette Krebitz und Mutter und ja. Mensch. Nicolette Krebitz ist heute zu Gast. Und dieses Lied gerade, hast du gesagt, steht für dich, für dein erwachsenes Ich, für dein erwachsenes Leben. Also was ich da, ich habe jetzt auf eine Textzeile nur, die flog mir so ins Ohr. I'm afraid of changes, cause I build my life around you. Also ich habe Angst vor Veränderungen, weil ich mein Leben um dich herum aufgebaut habe. Ist das so? Also du wirkst so frei. Also auch da bist du dann für mich wahrscheinlich eine Projektion. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich kenne dich auch seit 3 Jahrzehnten nun.
Ich dich auch.
Schön. Wir sind uns nicht oft begegnet und Projektionen sind ja auch was Schönes, aber die können sich eben verselbstständigen. Und auf mich hast du immer gewirkt, wirklich wie so ein Pferd, dass man das durchaus auch kommt und auch vielleicht bleibt, aber dass man nicht so richtig wie so ein wildes Pferd so ein bisschen. Das klingt jetzt sehr kitschig, aber du weißt, was ich meine, du nickst auch die ganze Zeit.
Ich habe die Textteile so verstanden, dass ich habe Angst vor Veränderungen, weil ich mein Leben um dich rumgebaut habe, also um mich herumgebaut habe.
Aha, so aber das singt sie ja nicht, ne?
Ja, aber ich glaube, so könnte man es auch verstehen. Mhm. Sie spricht einfach da zu sich selbst in dem Lied.
Was denkst du denn, wann du erwachsen wurdest?
Ja, vielleicht, als ich Mutter wurde, aber vielleicht auch erst als, also ich habe zum Beispiel immer geweint oder oft geweint morgens, wenn ich um 6.15 Uhr aufstehen musste, um meinen Sohn zur Schule zu wecken und habe so im Bett so ungerecht, es ist einfach so ungerecht. Deutschland ist scheiße, wieso muss man so früh aufstehen und jeden Morgen dasselbe. Und dann hatte er Abitur und pack, ich war um 6 Uhr jeden Morgen wach und hellwach. Also spätestens da war ich erwachsen.
Und ernüchtert. Ja. Du bist ja, glaube ich, sehr, was heißt glaube ich, das ist jetzt Quatsch, ich habe es ja gelesen. Ich habe in einem ganz alten Interview gefunden, sinngemäß den Satz, dass du sagtest, ich bin sehr früh selbstständig geworden. Mhm. Deine Mutter war alleinerziehend, du hast doch eine ältere Schwester. Und sie war berufstätig und ich finde, sie war deswegen sehr früh selbstständig, aber auch sehr früh überfordert. Mhm. Auch das forciert ja eigentlich, dieses Selbstständigsein forciert ja oft ein Erwachsenwerden. Zumindest fällt so diese Leichtigkeit, die vielleicht Kinder haben, die wo die Eltern alles auffangen, möglicherweise weg.
Also, ja, oder so ein Urvertrauen, glaube ich, dass man erstmal alles so irgendwie machen kann und dass es schon okay ist und gut geht. Ich glaube, wenn man zu früh zu viel auf seinen Schultern hat, so an Verantwortung, dann wird man so ein bisschen misstrauisch. Und ich glaube, das ist etwas, was mich oft davon abgehalten hat, die Sachen so voll auszuschöpfen in meinem Leben.
Misstrauisch?
So, ja, also nicht misstrauisch. So
Vorsichtig oder was nicht, meinst du?
Ja, so nicht das Urvertrauen nicht zu haben, dass man einfach gemocht wird, egal was man macht. Oder also nicht egal, was man macht, dann wird man natürlich im Zweifel natürlich nicht gemocht. Aber so, dass man nicht irgendwas machen muss, um eine Berechtigung zu haben.
So eine Bedingungslosigkeit,
ja, genau.
Auf der man ja.
Genau.
Ah, ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob so viele, also ob nicht auch die meisten Menschen genau danach eigentlich noch suchen, auch als Erwachsene habe ich so den Eindruck, auch wenn du Eltern hattest, die da waren, weil diese Bedingungslosigkeit, das ist schon ein Geschenk, sowas zu kriegen, das ist schon was ganz Außergewöhnliches, glaube ich.
Also ich habe so bei Nina Hoss, mit der ich ja mal einen Film gemacht habe, gemerkt, dass sie, die hat 2 tolle Eltern gehabt und auch wenn der Vater viel unterwegs war, hat er ihr, glaube ich, so hat sie es mir erzählt, immer eine Postkarte geschrieben. Von jedem Ort, jeden Tag. Jeden Tag hatte sie eine Postkarte, wenn er weg war, im Briefkasten. Und die ist zum Beispiel so, she's taking space. So. Also wenn sie irgendwas macht, dann nimmt sie sich selber so wichtig, nicht übertrieben wichtig oder so, sondern einfach ernst. und nimmt den Raum ein, den sie dafür braucht und lässt sich die Zeit und sagt, Moment mal, das will ich mal verstehen. Und die muss nicht irgendwie so hinterherrennen. Ich renne manchmal so in meinem Leben hinterher, finde ich.
Und das ist ja, irgendwie ist es ja auch rührend, dass wenn wir anderen Menschen so beim Leben zuschauen, dass wir oft das Gefühl haben, dass die es besser hinkriegen als wir selbst. Und wenn ja, man dann so, oder anders oder praktischer oder.
Ja, oder dass man denkt, guck mal, wie das ist an der so toll, so königlich, so selbstverständlich und gelassen.
Ja.
Kann ja auch eine Inspiration sein.
Und du wirkst also mit Sicherheit auf viele sehr ähnlich. Und ich sehe jetzt auch, du hast schon eine extreme Ruhe jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob du vielleicht irgendwie so eine Flasche Hustensaft getrunken hast oder irgendwie sowas. Aber
eine Tavor-Tablette eingeworfen kurz vor dem Podcast, meinem ersten Podcast.
Wer kann es dir verdenken? Auf jeden Fall, es ist total ruhig, es ist wirklich angenehm.
Ja, aber ich meine, vor mir ist der süßeste Hund, der ist gerade eingeschlafen bei dem Song, wie in so einer Werbung.
Ja, das stimmt.
Hier ist es total gemütlich, ich habe hier einen, was ist das nochmal, was wir trinken?
Ich nenne es flüssiges Yoga, es ist Orange, Bio-Orange und Bio-Zitrone und Bio-Ingwer, alles irgendwie so zusammengemanscht mit ein bisschen Cayennepfeffer und ein bisschen Kurkuma.
Das ist auch herrlich.
Herrlich.
Ja.
Ja, was kann denn da noch passieren?
Genau.
Es gibt diese Menschen, die auftauchen in unserem Leben, wenn wir Glück haben, und die uns fassungslos vor Freude zurücklassen. Und möglicherweise interpretieren wir in die auch ganz viel hinein, das gar nicht da ist. Aber wenn man sieht, was da ist, ist man schon überwältigt. René Polisch ist so eine Person.
Mhm.
Ich freue mich so sehr, dass du ein Lied mitgebracht hast, das du ihm widmest.
Mhm.
René Polisch ist ein, für all diejenigen, die ihn nicht einordnen können, ein ganz, ganz ungewöhnlicher in seiner Arbeit, aber auch in seiner Art, mit Menschen umzugehen, ein ganz untypischer, ungewöhnlicher Theaterregisseur gewesen, der letztes Jahr gestorben ist. Alle sind aus allen Wolken gefallen und konnten gar nicht anders als mehrere Tage Trauer tragen, weil dieser Mensch so ein Riesenloch hinterlässt, wahrscheinlich bei ganz vielen Menschen, die mit ihm gearbeitet haben.
Mhm.
Bevor wir uns das Lied anhören, sag doch bitte mal, warum du das mit ihm verbindest.
Das war ein Lied, das hat mir ein anderer Freund Marc geschickt, als René gegangen war und ich in tiefer Trauer war und eigentlich auch immer noch bin. Und irgendwie war es so heiter und zu diesem Lied gibt es ein Musikvideo, wo so Leute, die nicht beauftragt waren von Tyler, the Creator, sondern so eine eigene Tanzkompanie, die haben das Lied vertanzt. Und eine Choreografie dazu gemacht, von der ich weiß, dass René ausgeflippt wäre, wenn er das gesehen hätte. Also weil er hat Tanz geliebt und er hat auch so selbstgemachten Tanz geliebt. Also nicht jetzt so Ballett oder so, so perfekt, sondern wenn er noch gesehen hat, was die Idee dahinter noch versucht wurde, gut hinzukriegen. Das hat ihn so amüsiert und ihm so gefallen. Und er hat ja auch oft Tanz in seine Stücke eingebaut, auch von ganz jungen Leuten, Breakdancer, hat ein Stück am Friedrichstadtpalast gemacht, wo irgendwelche Tänzer ganz untypische Sachen für sie gemacht haben in einem René Polisch-Stück. Und dieses Lied heißt ja See You Again. Und ich hoffe auch, dass René und ich uns wiedersehen.
Okay, 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 okay.
You live in my dream state. We look at my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count, that's the only time we make up, make up.
Nicolette Krebitz, die Regisseurin, Schauspielerin, Sängerin, Drehbuchautorin, ist heute hier zu Gast. Und dieses Lied hier hat sie René Polisch gewidmet, einem ganz außergewöhnlichen Regisseur, der am 26. Februar 2024 überraschend gestorben ist. Er war 1,5 Jahre vorher hier zu Gast in der Hörbar. Und ich hatte totale Manschetten, weil ich mit Theater nicht so viel am Hut habe. Und all meine Versuche, das zu ändern, sind bislang gescheitert. Und deswegen dachte ich, oh, dieser große Theater. Ich habe noch nie jemand negativ über Polisch reden hören. Und als er hier war, das war so, er hat es mir so leicht gemacht. Es war so niedrigschwellig, wie auch Also das war, ich bin ganz warm von innen geworden, so nach 10 Minuten. Und es war ein so schönes Gespräch, dass Sie sich im Übrigen auch jederzeit noch anhören können als Podcast über die ARD Audiothek oder über YouTube oder die Radio 1 Homepage. Ich habe mit ihm über Freundschaften gesprochen. Was für eine Art von Freundschaft hat euch beide verbunden?
Ja, ich habe ja im ganzen Film gewidmet bei IUU. Die Rolle von Udo Kier war eigentlich so ein bisschen René und ich. Auch wenn sie in Wahrheit nochmal auch ganz anders war. Aber wir haben eigentlich nicht zusammengearbeitet, nur einmal kurz so einen Kurzfilm zusammengedreht. Und das war auch immer unsere Absicht. Wir wollten uns treffen. Wir wollten uns an der Schönheit von diesem und jenem erlaben und uns darauf konzentrieren und ja, uns gegenseitig hochheben. Und das hat er ja auch mit jedem anderen gemacht. Er hat einen mit sich hochgehoben, also er hat einen schon richtig erkannt, finde ich, und auch war neugierig und hat zugehört. Aber dann ist er mit dir, hat er dir alles gegeben, was er weiß. Und in dem Moment war ich dann auch plötzlich philosophisch belesen. Und als er weg war, war das dann auch alles wieder weg. Also er war so, er hat einen so hochgehoben. Er war wie man sich vielleicht so einen Propheten vorstellt oder so. Er hat einen so mitgenommen und in ihm war nur Liebe.
Ja.
Er hatte, klar konnte der auch bissig sein und so und auch lustig besonders, aber im Privatleben, in der Begegnung war er einfach ein Geschenk.
Wenn du jetzt seine Stimme hörst, ist das für dich komisch oder ist das okay?
Schön.
Gut, also hier ein ganz kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch mit René Polisch. Wir sprechen über Freundschaften.
Ich bin, und das ist ein großer Vorzug von mir, ich bin nicht beratungsresistent. Ich habe nichts gegen Lernen. Ich habe nichts dagegen, wenn man mir sagt, das war ein Fehler und ich das einsehe und es dann lasse oder so. Also ich schätze das auch an mir, dass ich das kann, dass ich nicht beleidigt bin oder so. Ja?
Verrat mir doch mal eine Eigenschaft an dir, die du nicht so magst.
Ich denke erstens nicht so viel über mich nach, deshalb...
Das ist schon wieder eine gute.
Genau. Wenn Leute sich von mir abwenden oder wenn... Sowas, dann denke ich über sowas nach. Also ja. Wenn Leute mich verlassen
wenn
oder
es einen
wenn
Anlass
Leute
dafür gibt, ja.
Freunde, die ich habe, nichts mehr von mir wissen wollen oder so, dann fange ich an, darüber nachzudenken, weil da gibt es ja einen Grund oder ich muss rausfinden, okay, scheiße, was habe ich jetzt, was angestellt, was wirklich und dann manchmal ist ein langjähriger Freund, mit dem habe ich wirklich 25 Jahre befreundet, da habe ich den Grund nicht verstanden, weil er wurde plötzlich wirklich ziemlich sauer auf mich. Und ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass ich weiß, was der Grund war, warum er sauer auf mich war. Und auch seitdem haben wir keinen Kontakt mehr.
Und das konntet ihr nicht klären?
Nee, wir konnten das nicht klären, tatsächlich. Wir waren echt lange befreundet, ja, 25 Jahre.
Und ist sowas vielleicht wie mit anderen Beziehungen, dass es irgendwann steigt einer aus oder die Liebe ist weg?
Ja, klar.
Es ist halt blöd,
und wenn sie nicht weg ist und man wird verlassen, ist natürlich schwierig, ja?
Ja, ja.
Und dann denke ich immer, ich werde jetzt einfach dranbleiben. Ich werde
sowas ist doch gut.
Kämpfen oder so sagt man dann so. Und das mache ich dann auch. Und dann lande ich vielleicht auch dreimal auf der Fresse und dann lasse ich es.
Also
genau. Aber ich versuche es trotzdem.
Finde ich super.
Tun.
Und
ja,
vor allen Dingen kann
es
ja auch sein, man muss ja erstmal, wenn du sagst, du tappst dann auch so im Dunkeln. Manchmal gibt es ja auch ganz komische Missverständnisse und wenn Sachen dann so gären und so eine Eigendynamik bekommen und riesengroß werden und du hast gar nicht die Chance, das in irgendeiner Weise aufzuklären, insofern ist es gut, dass du da dran bleibst.
Nee, ich will mir am Ende nicht sagen, ich hätte es nicht einfach so jemanden schießen lassen, das kann ich nicht. Also ich muss dann schon wirklich wissen, okay, das ist jetzt ernst oder so.
Ja, das für all diejenigen, die jetzt vielleicht gerade zufällig in dem Moment Radio 1 eingeschaltet haben und deren Herz vielleicht stehen geblieben ist, weil sie denken, das ist doch die Stimme von René Polisch. Ja, aus einem Gespräch hier in der Hörbar Rust können Sie sich noch anhören. Du hast das ein oder andere Mal genickt. Du hast ihn in dem, was er gesagt hat, sehr gut wiedererkannt.
Ja, ich fand das schön, aber ihr habt euch beide gut zugehört, fand ich. Und das ist ja total schwer. Wirklich zuzuhören und über das aufzufangen, was der andere gesagt hat und zurück immer so ein wirkliches Gespräch zu führen. Das konnte der einfach so gut.
Das konnte der. Hast du schon, ohne dass du jetzt zu sehr ins Detail gehst, Freundschaften aktiv beendet?
Mhm. Ja, aber dann auch wieder aufgenommen. ich bin gerade wieder an so einem Punkt, wo jemand, mit dem ich eng befreundet bin, mich so erschrocken hat. Aber ich glaube, das sind auch ein bisschen die Zeiten gerade. Ich erschrecke ja auch, wenn ich Kommentare unter der Tagesschau, also auf YouTube, ne, lese, was die Menschen so sagen. Und ich finde, das kommt gerade sogar mit in meinen Freundeskreis rein, dass plötzlich Leute Sachen sagen, wo ich mich so erschrecke und denke, boah, das ist ja eine Kälte. Und da will ich auch immer gegen ankämpfen. Da will ich immer was zu sagen, aber manchmal ergibt dann auch das eine das andere und dann ist man erstmal eingeschnappt oder verletzt oder auch entrüstet oder so, aber.
Es ist schwierig. Ich glaube, darin, in diesem Dilemma stecken wir alle, dass wir die Ersten wären, die sagen würden, hey, Meinungsfreiheit, jeder soll doch seine Vorstellung haben, lasst uns doch wieder diskutieren, lasst uns doch auch wieder streiten. Und dann aber doch beobachten, dass es so ein paar Worte, Einstellungen, Haltungen gibt, die einen so lähmen, ne? Und die, wo man so denkt, ja, ich würde es gerne. In der Theorie sage ich ja, denk doch, was du willst. Oder bei einer Praxis muss ich dich jetzt gerade ablehnen. Ich bin ganz entrüstet oder ganz enttäuscht.
So habe ich auch das letzte Stück von René gesehen, dass ich dachte, er spricht darüber, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo wir nicht mehr miteinander reden können. Oder wo es Dinge gibt, die uns wirklich entzweien, wo was zu Ende geht oder so. In der Art, wie wir miteinander leben.
So, ich hoffe, dass Sie jetzt zu Hause so, weißt du, so alle so, oh ja, ja. Komm.
Deswegen habe ich so viele fröhliche Lieder mitgebracht. Ich dachte, wir werden sicher ein bisschen Deep Talk.
Das ist furchtbar. Alles. Das Leben ist schrecklich. Kommen Sie raus aus der Lethargie, kommen Sie raus aus der Trauer. Hier wird es jetzt richtig knallen und krachen, und zwar im positiven Sinne. Prince spielen wir. I Wanna Be Your Lover. Warum spielen wir das?
Ja, das ist doch so ein tolles Stück. Also da kriegt man ja sofort gute Laune. Und es war auch so eine tolle Phase von Prince, finde ich.
Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist heute die Regisseurin und Schauspielerin Nicolette Krebitz, die der Welt geschenkt wurde am 2. September 1972 in West-Berlin. 2. September, habe ich mir mal angeguckt, genauer den Tag. Das ist ein besonderer Tag. 1987 begann der Prozess gegen den deutschen Sportflieger Matthias Rust vor dem obersten Gerichtshof in Moskau. Gibt es irgendeinen Krebitz, bei dem Leute auch immer sagen, sind Sie verwandt mit dem Krebitz?
Mm-mm.
Nein, sei froh. Sei froh, dass du nicht Rust heißt. Ich sag's nur. Vielleicht könntest du mich adoptieren. Dann weiß ich. Bettina Krebitz macht mir das Leben einfach leichter. Dann an dem Tag, am 2. September, hat zu dem Geburtstag Liliuokalani, die letzte Königin von Hawaii. Das fand ich, das klang gut. Und Keanu Reeves und Salma Hayek. Schön.
Ja, schön.
Ja, und eben du. Bist du jemand, der gerne Geburtstag feiert?
Ja, doch, mag ich gerne. Ich mag auch die zwei so gerne. Das ist so eine schöne Zahl. Und ich schenke auch wahnsinnig gerne Leuten was zum Geburtstag und die freuen sich dann.
Kaufst du das schon während des Jahres, wenn du was siehst? Oder bist du eine Pro-Schenkerin, dass du, wenn du weißt, es kommt jetzt in der Woche, hat Geburtstag, dass du dann weißt, da habe ich was?
Ja, so und so, glaube ich. Aber eher gucke ich mir so an, wo was die Person gerade brauchen könnte oder freuen könnte. Und dann fange ich schon so ein bisschen vor einer Woche an.
Was könntest du gerade brauchen?
Ich könnte gerade brauchen irgendwie so eine tolle Gesichtsmaske oder so. So eine, die ich mir nie selber kaufen würde, die so eine goldene oder so.
Das ist interessant. Ich glaube, das ist das Ding, das war der größte Marketing-Gag der Welt. Wahrscheinlich ist es das Schlimmste, was man seiner Haut antun kann, aber alle denken, oh,
weil's Gold ist.
Da ist so ein bisschen Feenstaub, Einhornhorn.
Irgendwie auch Süßfrauen, ne?
Da werden jetzt viele queere Menschen sagen, Moment.
Ja. Ne, Moment. Die sind ja sowieso süß.
Okay.
Apropos süß, bei diesem Lied gerade von Prince. Erinnerst du dich an die Plattenhülle von dieser Platte? Mm-mm. Da war er vorne so oberkörperfrei.
Ja, dann weiß ich. Ja, ja.
Und hinten
ja, ja.
saß er nackt auf einem Pferd, beim Schimmel.
Wieso habe ich denn diese Platte nie umgedreht?
Also ich habe die nur umgedreht und ich war so verwundert, dass ein Mann sich in so eine Position bringt, so nackt auf so einem Pferd wie, ja. wie so ein Geschenk oder eine Praline. Und das hat mich fasziniert damals. Und dann dieses Lied und noch andere Stücke auf der Platte.
Dass du mit einem nackten Mann auf einem Pferd Praline assoziierst, finde ich interessant.
Ja, wie kam der denn darauf? Machen das nicht nur irgendwie so Indianerinnen oder so? Sagt man ja nicht mehr. Können wir das bitte zurückspulen?
Praline sagt man auch nicht mehr. Doch, kleiner Scherz. Gut, hättest du, also wenn du jetzt nochmal auf Prince und seine Nacktheit zu sprechen kommst, I wanna be your lover, also hättest du mit ihm geschlafen, wenn er gesagt hätte, Nicolette, das hier ist ein kleines Clubkonzert hier in Hamburg oder Berlin, du bist mir nachgereist, hättest du Lust?
Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil erstmal war ich ja noch sehr viel jünger, aber ich war auf einem Konzert, zweimal hintereinander, Sign of the Times, und beim zweiten Mal, immer ganz vorne, hatte mich ein Musiker seiner Band auf die Bühne geholt, also er wollte mich auf die Bühne holen und wollte mich hinten, hat immer auf Prince gezeigt, der da hinten in so einen Raum reingegangen war und kurz irgendwas gemacht hat. Der hat auch mal so rausgeguckt und er wollte, dass ich komme und zu ihm gehe über die Bühne, und ich habe es nicht gemacht.
Du wärst ihm zugeführt worden.
Genau. Und ich habe gesagt, ich habe immer so gerufen, no, I wanna dance.
I wanna dance for somebody.
Ja. Irgendwie war ich da noch nicht so weit.
Oh. Mhm. Interessant.
Ja, ich wollte den einfach nur so bewundern und zu dieser Musik, auf dieses Konzert, mir das alles angucken. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen.
Zero Row. Es ist ja auch interessant, wie unterschiedlich, also ich jetzt gerade, ich Bettina Rust, darauf reagiere, ob es Till Lindemann ist und ein System, das sagt, ey, oder ob ich mir vorstelle, dass Prince dich hochwinkt. Im Grunde ist es dieselbe Nummer. Da ist jemand, der ist Recruiter, und da wird auch sehr, sehr viel passiert sein. Ich erinnere mich noch, dass meine Fantasie durchging, als ich mal las, ob das stimmt, weiß nur Kim Basinger allein, die beiden hatten wohl mal eine Affäre. Mhm. Und ich hatte gelesen, dass sie mal gesagt hat, dass sie vor einer schwarzen Rose knien musste, bevor es losging. Aber sie hat auch gesagt, dass sie sich ihre Haare nur mit Evian wäscht. Ich weiß nicht, ob irgendwas davon stimmt. Ihr Schauspieler, ihr seid schon verrückte Leute.
Was habe ich damit zu tun?
Ja, nichts. Du hast völlig recht. Gut, hattest du, ich versuche jetzt irgendwie so einen ganz gesunden Übergang zu Prince wieder zu kriegen und zu deiner Kindheit. Hattest du Poster in deinem Zimmer? Musstest du es dir gar mit deiner größeren Schwester teilen?
Ja, eine Zeit lang haben wir uns ein Zimmer geteilt, und da hatte ich eher so Poster, die übrig geblieben waren aus ihrer Bravo.
Bay City Rollers.
Genau, Bay City Rollers und Smokey und so, zu denen ich gar keinen Bezug hatte. Ich wusste gar nicht, wer diese Männer sind. Aber ich dachte, das macht man so. Und später hatte ich ein Amulett an einer Kette, und da war drin Luke Skywalker und Donald Duck.
Hast du das selbst gestaltet? Also ja. Waren das die beiden?
Das waren meine beiden Love Interests.
Und du warst 16.
Nein, Moment.
Wie alt warst du denn?
Ja, kleiner halt.
Süß, eine süße Motte warst du.
12 oder so.
Bist du gern zur Schule gegangen?
Ja.
Du hast sehr früh schon vor der Kamera gestanden. Mhm. Und bekannt, oder nein, noch nicht so richtig bekannt, aber das ist schon eine ziemlich große Nummer gewesen. Also diese Geräusche, das möchte ich überhaupt ein für alle Male sagen, wenn es zwischendurch sehr, sehr komische Geräusche gibt, das ist immer der Hund, der aus irgendwelchen Gründen so sowas macht, der reckt und streckt sich. Ich hatte einmal das Glück, weiß ich nicht, Glück, das historische Glück, neben dem großen Harald Juhnke gestanden zu haben. Damals habe ich als Fernsehmoderatorin angefangen, Und wurde von Mediamarkt, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, deswegen kann man das sagen, gebucht für so eine Werbeveranstaltung an der Seite vom großen Harald. Wow. Und ich kann mich an kaum etwas erinnern, das sage ich dazu. Und das liegt nicht daran, dass Harald und ich eingezwitschert haben, sondern ich weiß es einfach nicht mehr. Wie hast du Harald Juhnke in Erinnerung? Du bist immerhin eine geborene Berliner, West-Berliner Pflanze. Das heißt, er war ja hier schon der Lokalmatador und du konntest mit ihm einen Film drehen. Wie kam es denn dazu?
Puh, wie kam es dazu? Irgendjemand hat mich da vorgeschlagen. Ich hatte davor schon einen Film gedreht, also als Kind. Und ja, da war da so wahrscheinlich so eine Kindercasterin, die mich eben vorgeschlagen hat. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich wusste, wer Harald Juhnke ist. Ich erinnere das nicht. Aber ich weiß noch, dass er meine Mutter ganz toll fand und ein paar Mal zum Textlernen zu uns nach Hause gekommen ist. Und es war so ein bisschen komisch, weil ich habe noch nie vorher Text gelernt. Und meine Mutter hat dann so einen Kaffee oder einen Tee gemacht und war so ganz, Harald Juhnke ist da und so. Und dann haben die so ein bisschen geschäkert, aber halt so freundlich, höflich. Und dann, der war so ein Gentleman eigentlich und dann ist er wieder gegangen.
Geschäkert ist auch so ein Wort, das total in diese Zeit ja passt. Ich muss gerade an Günther Pfitzmann denken. Edle Tropfen, die standen bestimmt auf dem Tisch. Das ist die Zeit, das ist die große Zeit der Pralinschachteln gewesen und der Gebäckmischungen. Es ist einfach
so. Ich glaube, Harald Juhnke dachte, er braucht das nicht. Er kommt ohne klar. Ja. Er war wirklich sehr charmant, das erinnere ich noch.
Okay. Und dieser erste Film, den du gedreht hast, war das so klassisch, so dass jemand in die Schule kam und Mädchen oder Kinder gesucht hat für einen Film und du auf diese Weise zu einem Casting kamst, vorgesprochen hast und genommen wurdest?
Also ich bin da gerade zurück nach Berlin gezogen mit meiner Mutter und meiner Schwester. Ich bin in Berlin geboren, da war ich kurz weg und dann ist meine Mutter zurückgezogen. Und wir sind in die Holsteinische Straße gezogen, in Wilmersdorf. Und dort gab es, also ich hoffe, ich bilde mir das nicht ein, aber ich glaube, die Kneipe hieß so 80er-Jahre mäßig Sabotage.
Ja, klar.
Das finde ich so total gut, den Namen. Und da war eine Frau, die hieß Sabine und die hatte auch Radiosendungen moderiert. Tam Tam hieß das damals beim SFB. Und die hat mich erstmal gleich interviewt für alle möglichen Sendungen, die sie gemacht hat. Und dadurch, die hatte einen Freund, Rudi Bergmann, das war ein Regisseur, und ein anderer, der hieß Kaspar Harlan. Und die haben zusammen einen Film gemacht und haben mich gefragt, ob ich mitspielen will. So vor diesem Sabotage. Wo so Leute drin saßen mit so abstehenden Haaren.
Mirage und Voyage sind ja auch schöne.
So 80s. Ja.
Abstehende Haare, weil es Punks oder Wave-Szene
genau,
oder warum
mit so Gel.
Ja, gut, ja. Naja. Und es fiel dir leicht, weißt du das noch?
Ja, ich dachte, ja gut. Wie viel kriegt man denn dafür? Und dann fand ich das irgendwie gut und lustig und vielleicht ein bisschen interessanter, als ich es damals zugeben wollte, weil um mich herum hat es niemand gemacht und ich wollte jetzt auch nicht dafür doof gefunden werden oder so. Und ich habe das aber mehr so wie einen Job gesehen, also ganz pragmatisch. Ich komme da hin und mache das.
Es heißt, dass deine Mutter gar nicht so unbedingt dafür war, also dass die das nicht unbedingt befürwortet hat, vor allen Dingen als sie merkte, dass du mehr willst, ne, dass du weitermachen willst.
Ja, besonders als ich dann in Berlin fängt ja die Oberschule ab der 7. an, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, da hat sie eigentlich gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann war auch erstmal Schluss.
Du hast parallel dazu aber so Tanzunterricht, glaube ich, schon genommen.
Genau,
und auch sehr gerne, ne?
Total sehr gerne. Ich wollte eigentlich Tanz machen in meinem Leben. Und dann dann habe ich die Schule abgebrochen, kurz vor Ende der 11. Klasse, weil ich auf so eine Tanzakademie gehen wollte und das zum Beruf machen wollte. Und da habe ich dann auch wieder angefangen zu drehen, um mein Studium zu finanzieren.
Und bist dann wahrscheinlich auch ausgezogen, weil ich mir vorstellen kann, dass deine Mutter gesagt hat, wenn du dann, also dann...
Genau, mit 17 bin ich ausgezogen.
Aber davor muss es diese Situation gegeben haben, in der du nicht mehr gehen konntest. Und zwar nicht, weil deine Beine schmerzten, sondern weil du vielleicht ein bisschen viel gefeiert hast und ein Freund dich nach Hause getragen hat. Weißt du das noch?
Ja. Ja. Mich und meine Mutter hat dem so einen Zehner zugesteckt, weil sie dachte, es wäre der Taxifahrer. Der hatte sich, glaube ich, was anderes vorgestellt. Also West-Berlin war ja deswegen so toll, weil es so unschuldig war und da ist einem einfach nichts passiert. Das war so, das war so eine Insel. Es war wirklich so schön damals in Berlin.
Was meinst du denn mit
unschuldig?
Ja, ich überlege gerade, mit nichts passiert oder unschuldig, ja, aber es kommt ja aufs selbe raus.
Ja, ja. Man war irgendwie beschützt. Ich weiß nicht, woran es lag, aber
wovor?
Ja, vor irgendwie da. Da kann man als Mädchen und da kann einem das passieren und das passieren. Es gab nicht so viel Argwohn. Man ist rumgetaumelt in Berlin und konnte sich gehen lassen. So.
Gab es nicht so viel Argwohn oder gab es nicht so viel Bedrohung?
Genau, beides, alles. Es war auch nicht so voll, es war irre leer in Berlin immer. Die Straßen waren leer. Wenn ich mich erinnere, wie es früher aussah und wie es heute aussieht, ist der größte Unterschied, dass mehr Menschen auf der Straße sind.
Du wolltest ja die Stadt auch irgendwann verlassen. Also die Mauer fiel dann und du bist dann in dieses andere Land eigentlich gezogen, in den Osten der Stadt. Und das war für dich, als wäre es ein anderes genau. Land. Ne? Aber damit greifen wir jetzt vor und das müssen wir ja gar nicht. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch Zeit. So, wie läuft dieser erste Teil deines ersten Podcasts? Gut. Also komm, wir haben viel gelacht.
Ja, total.
Wir hatten ernste Themen, wir haben alles gehabt hier. Podcasts ist next level, das ist ein Future-Ding, glaub's mir. Das geht weiter mit dir und den Podcasts. Jimi Hendrix, wie hast du den kennengelernt?
Den kennt man ja einfach so.
Also war das, haben Freunde, warst du, hatten deine Freunde, haben die das gehört?
Ich
oder
glaube,
so?
Alle Jungs haben immer irgendwie Jimi Hendrix gehört. Deswegen, dann habe ich irgendwann diesen Film über Woodstock gesehen und diese Geschichten gehört, dass er so viele LSD-Trips hinter seinem Stirnband versteckt hatte und dann unglaubliche Gitarren-Solos gespielt hat. Und mein damaliger Freund Fetisch hat mir dieses Lied gezeigt, weil der hat halt Musik gemacht und war auch DJ.
Sehr bekannter DJ, ja.
Genau, und der hat immer dann natürlich nochmal so diese besonderen Stücke von den Leuten hervorgekramt und einem nahegebracht in irgendwelchen Nachtclubs. Und da ist mir eben auch aufgefallen, was für ein toller Sänger Jimi Hendrix ist, jetzt mal abgesehen von seinem Wahnsinns-Gitarrenspiel. Und ich liebe das, wie der singt, weil das so ein Kerl ist und der sich nicht so schert, aber halt trotzdem voll was zu sagen hat und er ist einfach ein super Sänger.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute die Regisseurin und Schauspielerin Nicolette Krebitz und ich habe Ihnen einen Song mitgebracht von Laurie Anderson und Jean-Michel Jarre. Laurie Anderson, für alle sehr jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, hört sie euch an, schaut euch an, was diese Frau gemacht hat. Eine ganz tolle Performance-Künstlerin. Stichwort Home of the Brave, ganz toller Kinofilm. Rely on me.
I like taking care.
Hörbar@radio1.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Sie können sich zahlreiche Gespräche in unserem Podcast-Archiv anhören über die ARD-Audiothek. Dort stehen die Gespräche 2 Jahre lang. Können Sie darauf zurückgreifen, auf der Radio1-Homepage immerhin noch 1 Jahr. Bei YouTube weiß ich nicht genau. Am sichersten ist es, wenn Sie die Hörbar abonnieren. Das kostet Sie keinen Cent. Sie können das jederzeit rückgängig machen. Ist kein großer Aufwand. Und dann rauschen Woche für Woche die Gespräche mit den interessantesten Leuten auf ihre Festplatte. Martin Wuttke beispielsweise, Josef Harder, Karen Mioska, Caroline Peters, Annette Humpe, Philipp Grütering, aka Cryptic Joe, Dirk von Lozo, Samira El-Wazil, Senta Berger, Anne Will, Maximilian Mund, Armin Müller-Stahl, Jurassica Parker oder Anke Engelke und Bastian Pastewka. Das sind so tolle Leute, also hören Sie da gerne rein. Heute ist Nicolette Krebitz zu Gast. Dieses Berlin mit den leeren Straßen und du in deiner ersten eigenen Wohnung mit 17. Und es läuft. Also du hast angefangen mit dem Filmen und es war, als würdest du, keine Ahnung, so stellt es sich von außen dar, da ist es wieder mit der Projektion oder vielleicht stimmt die ja, wie auf so einem ganz safe auf so einem Surfbrett stehen und eine Welle nach der anderen abreiten. Da kam ja wirklich ziemlich viel.
Ja, also ich bin dann auf die Schauspielschule gewechselt. Und hatte da zwischen diesen beiden verschiedenen Ausbildungen eben auch wieder angefangen zu drehen.
Eine kurze Frage hätte ich da doch noch, entschuldige bitte. Mhm. Weil es ist ja auf dich zugekommen. Du hast auch mal gesagt, ich weiß nicht, ob du das heute immer noch so sagen würdest, mir sind die Dinge zugeflogen. Das ist ja fürs Selbstbewusstsein nicht immer das Beste, weil man möchte ja irgendwie für sein Glück mitverantwortlich sein. Wenn einem Sachen zufliegen, dann könnte es theoretisch ja auch sein, dass es irgendwann nicht mehr so ist. Die Sachen sind auf dich zugeflogen und dann hast du die Aufnahmeprüfung von der Schauspielschule gemacht und wurdest beim ersten Mal zurückgeschickt, weil man dir gesagt hat, es wäre doch toll, wenn du das nächste Mal den Text können würdest. Hast du es auf die zu leichte Schulter genommen? Mhm. War das ganz gut?
Ich wollte auf eine private Schauspielschule gehen und nicht auf die HDK. Das war damals, als die Ernst Busch noch nicht für alle gab, die Schule, die staatliche. Und ich wollte auf eine kleinere private gehen und dafür musste man eine paritätische Prüfung ablegen. Ein Eignungstest ist es. Und ich dachte, naja gut, ein Eignungstest. Also.
Hallo, kann ich vielleicht?
Und dann hatte ich irgendwie das Reklamheft halt noch so ein bisschen hinterm Rücken. Und es war natürlich hochmütig und dafür wurde ich dann zurückgeschickt, zu Recht. Und genau, ich hatte das nicht so ernst genommen. Und ich weiß sowieso nicht, warum ich auf die Schauspielschule gegangen bin. Eigentlich glaube ich, weil ich dachte, wenn ich damit jetzt schon das meiste Geld verdiene und der Tanz, der ist mir da langsam so klar geworden, was das eigentlich bedeutet, dass es dann eben auch früh wieder vorbei ist mit dieser Art von Berufsleben. Weil das so eine kurze Dauer nur hat, habe ich dann gedacht, na gut, dann spiele ich vielleicht doch. Aber es war nie so, ja, dass ich gebrannt habe und alle überzeugen musste und kämpfen musste und dann ist es passiert oder so. Sondern ich habe das eine ganze Weile wie so eine Parallelwelt, so ein bisschen mit Distanz betrachtet. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, dann wurde ich da genommen an dieser Schule. Und dann ist etwas passiert, dass mich Armin Petras, so ein Theatermacher, mit in seine Company genommen hat durch eine Kommilitonin, Diana Neumann hieß die, eine tolle Schauspielerin. Und da haben wir zusammen angefangen, Theater zu spielen. Und das hat in Frankfurt-Oder sehr großen Spaß gemacht. Und dann kamen auch die ersten Rollen, die irgendwie mal so ein bisschen anders waren.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Amok, ein Film mit Peter Schulz-Rohr, der sehr lange verboten war.
Ich glaube, das war der Moment, in dem du mal sagtest, und von dem Moment an wurde es ernst. Vorher war das so.
Genau, da habe ich dann plötzlich kapiert, was so Filmschauspielerei ist und was man da, auf welcher Ebene man da erzählen kann.
Ich will da nicht zu viel hinein romantisieren und auch nicht hineindeuten, aber du scheinst ja schon ein großes Geschenk, mit einer großen Leichtigkeit da reingegangen zu sein. Ich versuche mir vorzustellen, ob da auch in dir so eine Sehnsucht ist, dass dich etwas wie so heraus oder überfordert, sodass man, wie oft bist du in Situationen gekommen in der Zeit, in der du dachtest, das traue ich mir nicht zu? Oder hat dir das mehr Spaß gemacht, wenn du dich an solchen Sachen abarbeiten musstest?
Meinst du jetzt so Filmrollen?
Ja, Filmrollen, weil es klingt so, als wäre das mit so einer Leichtigkeit geschehen alles. Oder hast du richtig geackert? Hast du richtig gemerkt, dass du an dein Limit kommst?
Nee, mein Limit war eigentlich immer nur mein Schamgefühl. Ein anderes Limit kannte ich jetzt in der Zeit zumindest nicht. Und deswegen musste ich mich nur da manchmal durchringen, etwas zu machen, wofür ich mich geschämt habe eigentlich. Und ich habe dann aber für mich so eine Technik erfunden, dass ich dachte, nee, wenn ich mich schäme, dann stimmt irgendwas nicht. Dann muss ich das anders machen, sodass ich mich nicht schäme. So, also ich dachte immer, lass mich nicht so schwach aussehen zu dem Regisseur. So, mach aus mir nicht so ein doofes Mädchen oder so eine doofe Frau. Lass mich nicht so Sachen sagen. Ich will nicht so schwach, ich will mich nicht schämen. Und so war dann meine Findung vielleicht so als feministische Schauspielerin.
Naja, Riesenthema. Ich glaube, ich versuche das mal nicht zu vertiefen, es ist so verlockend.
Ja.
Aber ich nehme so ein Nachbarthema. Aber du bist zumindest für die männlichen Vertreter meiner Generation, Jahrgang 67, plus minus 10 Jahre wahrscheinlich, bist du eine unfassbare Projektionsfläche gewesen und irgendwie auch immer noch, ja. Nicolette Krebitz ist das, was man bei einem Insta-Filter, wo so kleine Herzen aus den Augen kommen. Das wird auch dir nicht verborgen geblieben sein. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine Mischung ist aus angenehm und unangenehm. Ich weiß nicht. Eine Sexiness, eine Lässigkeit, so ein bisschen auch, keine Ahnung, Kindfrau-Ding, was sie in dir gesehen haben. Wenn sich so ein Image verselbstständigt, wie fühlt sich das an? Wie hast du dich gefühlt? Oder hast du das wirklich nur so wahrgenommen, als würde es gar nicht zu dir gehören?
Ich glaube, ich habe es gar nicht so ernst genommen einfach. Also ich fand schon, das hat auch René immer so lustig gefunden, ich fand es schon immer so langweilig, wenn man dann so gemerkt hat, irgendjemand hatte einen irgendwann mal toll gefunden und jetzt unterhält man sich plötzlich und dann ist man mit all dem konfrontiert, was der sich zu einem ausdenkt und das ist dann natürlich langweilig, weil man sich nicht so wirklich begegnen kann. Und
für die andere Person ist es dann wahrscheinlich wahnsinnig aufregend. Ja, für dich ist es nur so, dass du denkst, ja, lass uns doch bei null einsteigen und das gibt's dann halt nicht.
Ja, oder überhaupt, dass wenn es ein Desinteresse von einer Frau gibt und Männer dann in so eine Jagdposition kommen, dass dann so blöd einfach, das ist so auf so einem Level von blöd, habe ich dann irgendwie gar nicht, ich habe das nicht genossen oder so, sondern ich fand es einfach schade.
50 Shades of Blöd.
Ja. Aber es gab ja auch genügend andere Menschen, die, oder meine schwulen Freunde oder andere, mit denen ich eben ein anderes Leben führen konnte.
Ja, aber selbst die schwulen Freunde haben sich ja so in dich verliebt, dass sie dich heiraten wollten. Ob es nun okay ist, ihr wart alle so verliebt ineinander.
Ja, ich finde die auch toll.
Wir hören jetzt Musik wieder. One in a Million von Aaliyah. Und springen damit chronologisch für einen kurzen Moment schon mal vor, denn du hast uns das Stichwort geschickt. In Hotels wohnen, Filme drehen. In Hotels wohnen, das kennt man von Ulla Lindenberg und dann vielleicht noch von Benjamin Stuckrad-Barre. Wann lebst du in
Also nach Hotels? Meiner Schauspielschule, wo es dann so richtig losging, dass ich eigentlich so 5 Spielfilme im Jahr gedreht habe oder so, eine Zeit lang. Da habe ich viel alleine in Hotels gewohnt und habe viel Musik gehört und habe Aaliyah geliebt zum Beispiel und Hip-Hop und R&B und alles. Und das verbinde ich so mit diesem Stück, weil ich das auch zum Beispiel immer höre, wenn ich so Sit-Ups oder irgendwas mache für mich und meinen Körper. Dann finde ich, ist das immer der Go-To-Song.
Du hast gesagt, du hast dann in Hotels gewohnt, wenn du gedreht hast. Also wenn du in anderen Städten warst, hast du in Hotels gewohnt oder auch wenn du in Berlin gedreht hast.
Oh nein, nein. Aber ich hatte ja bei 5 Filmen im Jahr, ist man eigentlich nicht mehr zu Hause.
Lebst du gerne oder hast du gerne in Hotels gelebt?
Ja, fand es gut.
Weil man eine Struktur hat, aber die Verantwortung auf eine Weise abgibt, weil man versorgt ist? Oder was würdest du sagen, ist der größte Vorteil?
Ja, dass es so Zimmerservice gibt, dass es so eine Anonymität gibt, dass man an der Rezeption so guten Abend sagen kann.
Guten Abend.
Guten Morgen.
Ja. Das sind die Hotels, in denen es noch Menschen an der Rezeption gibt. Es ist ganz oft, ja, Sie haben hier einen Schlüssel-Safe. Wenn Sie nach 16 Uhr einchecken, dann würden wir Sie bitten. Ah, okay, alles da. So, Bandits ist, glaube ich, der Film, in dem ich dich das erste Mal gesehen habe, 1997. Ich hätte jetzt gedacht, noch früher, aber es ist 1997 gewesen. Jutta Hoffmann dabei, Jasmin Tabatabai und natürlich Katja Riemann. Ihr habt auch, weil ihr 3 Musikerinnen seid, den Soundtrack selbst geschrieben und dafür gleich eine goldene Schallplatte bekommen. Was für ein toller Erfolg.
Ja, es lag natürlich daran, es war ein Buena Vista vertriebener Film im Kino mit Katja Riemann, die sehr berühmt war. Und eine bessere Werbung, ja klar. Und eine bessere Werbung kann man sich ja für ein Album nicht vorstellen. Das ist wie so ein, nochmal auf einer anderen Ebene, PA.
Und wie schön, dass das auch der Startschuss war für eure Freundschaft.
Ja, das stimmt. Bis heute.
97, fast 30 Jahre schon.
Ja, wow.
Wow.
Hallo, meine liebste Coco, mein Cookie. Hier ist die Katja. Ich bin der Überraschungsgast.
Oh, wie schön.
Ich bin draußen, ich laufe herum und hoffe, die Baustelle da hinten, daran kann man erkennen, dass ich in Berlin bin, stört euch nicht.
Hallo, Katascha.
Ich finde dich toll, Coco.
Ich dich auch.
Ich liebe dich.
Ich liebe
das
dich
weißt
auch.
Du ja. Und ich bin froh, dass wir uns kennen und nicht genug kriegen voneinander. Und ich wünschte mir, dass wir uns einfach mal ein bisschen öfter sehen. Auf einer alltäglicheren Basis.
Ja.
Weil wir doch immer merken, wie wir uns ergänzen und beflügeln und bereichern. Und wir haben uns alle immer so daran gewöhnt, dass man so durchhalten muss und dass das Leben schwer ist. Und eigentlich ist es doch schön, wenn man dann mal den Arm der anderen Person nimmt, dann ist es schon ein paar Kilo leichter. Na, das weißt du ja alles. Ich sage das ja nur, dass es jetzt auch alle anderen wissen. Das ist ja so die Idee von einem Gesprächsformat, glaube ich. Und für alle, die es nicht wissen, möchte ich nochmal betonen, was für eine grandiose Autorin und Regisseurin Nicolette Krebitz ist. Für all die, die diese Frau halt nur in Anführungszeichen als Schauspielerin kennen. Ich denke an euch, an euer schönes Pfefferminzstudio und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüssi, es war
tschüss.
Die Katja. Ciao.
Tschüss, tschüss.
Ja, vielen Dank für diese Sprachnachricht. Man kann sich genau vorstellen, ne, wie sie durch Berlin rennt. Katja Riemann war das. Ja, vielen Dank, dass sie das noch zugeschickt hat.
Finde ich auch. Danke, Katascha.
Ja, das, was sie gesagt hat, da finden sich, glaube ich, viele Leute wieder, dass man in Freundschaften immer mal wieder so das Gefühl hat, wir teilen zu wenig Alltägliches miteinander.
Mhm.
Na, das ist so, dann geht man mal vielleicht so alle Monate zusammen essen oder ins Kino oder so, aber diese Sachen, die vielleicht früher, die man, als man häufiger auch miteinander telefoniert hat und auch vielleicht mehr Zeit hatte, keine Ahnung, oder was denkst du, woran liegt es?
Ja, ich glaube auch an den Familien, die alle haben, dass man da so eingebunden ist.
Aber ihr habt doch erwachsene Kinder. Es ist auch nicht mehr so, dass ihr euch um eure Kinder kümmern müsst.
Absolut. Aber jeder hat sich dann an so einen Lifestyle gewöhnt oder seinen Ablauf, den er so hat. Und man tut sich halt auch immer schwerer, dann wieder so locker zu sein wie früher und zu sagen, ich crash mal hier auf deiner Couch. Gib mir ein Pyjama. Und ich habe Hunger. Das müssen wir öfter machen, weil das eigentlich immer so toll ist, wenn wir das machen.
Ja, schön. Gut, wieder Musik. Make Me Believe in You.
Mhm.
Patty Jo.
Mhm. Also es ist so ein tolles Stück. Das könnt ihr euch jetzt alle erstmal auf euer Telefon laden. da kann man zu abtanzen zu Hause. Like Nobody's Watching. Und das hat Curtis Mayfield produziert, hört man auch sofort. Und war im Pogo Club in Berlin-Mitte, wo mein erster Film Jeans entstanden ist. So ein Hit, wo alle klitschnass unter der Kellerdecke geschrien haben.
Wir sind im Jahr 2001. Nicolette Krebitz ist heute hier zu Gast, Schauspielerin und Regisseurin und im Jahr 2001 auf jeden Fall zum ersten Mal Regisseurin.
Mhm.
Jeans hieß dein erster Film, der, korrigier mich, nie im Kino gezeigt wurde oder doch?
Doch, mit so, ich weiß nicht mehr, ob 3 oder 5 Kopien deutschlandweit.
Okay, dieser Film... 5 Mädchen werden durch die Augen 2 Jungs porträtiert.
Mhm.
Ich habe ihn mal gesehen, aber ich kriege es nicht mehr richtig zusammen. Was aber nichts heißt. Das heißt bei mir überhaupt gar nichts. Du hast mit Freunden gedreht, mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Budget.
Mhm. Eigentlich gar kein Budget. Also ich habe einfach alle Rechnungen bezahlt. So. Von Essen oder was man so braucht.
Wie ist es als Freundin, die Regisseurin zu sein? Also hat das bei der Hierarchie, erinnerst du dich noch an dieses erste Mal? Es kann ja sehr gut sein, das wird dir auch jetzt noch so gehen, wenn man sich kennt, wenn man sich sogar mag, das kann aber auch genau nach hinten losgehen, weil plötzlich der eine dem anderen sagt, was er machen soll.
Genau. Ja, in dem Fall habe ich den Film eigentlich angefangen zu planen mit Oskar Melzer, der auch da die Hauptrolle spielt. Wir wollten einen Film zusammen machen, aber ihm wurde es ziemlich bald zu anstrengend. Ich hoffe, ich trete ihm damit jetzt nicht auf die Füße, aber ich glaube, inzwischen kann er das auch ganz frei zugeben. Und weil das ist natürlich viel Organisation, so Drehtage und das die Hotels für die Leute, die angereist kommen und das Essen und was drehen wir überhaupt, vorbereitendes Equipment holen. Während dann die meisten dann immer in Nachtclubs unterwegs waren, habe ich das dann halt so geplant und ich hatte übers Wochenende immer das Lichtequipment von befreundeten Produktionen, wo die Beleuchter, die ich kannte, gesagt haben, ja, nimm das, aber bring's bitte wieder zurück bis Sonntagabend. Und dann haben wir eben am Wochenende gedreht. Und kurz vorher habe ich irgendwas getippt und verschickt, gefaxt damals noch. Und dann haben wir eben versucht, diesen Berlin Spirit im Jahr 2000 irgendwie einzufangen, diesen Sommer, der sehr speziell war. Und haben die Leute haben einfach so geredet, es gab keine festgeschriebenen Dialoge und es waren eben Marc Hosemann und Oskar Melzer und viele Mädchen aus Berlin-Mitte, die die toll fanden und die eigentlich aber kein Interesse an denen hatten.
Der Spirit dieser Stadt im Jahr 2000, mhm. mal unabhängig jetzt davon, wie war der denn?
Naja, da kam zum ersten Mal so Geld nach Berlin und so Firmen haben ständig irgendwie Bars aufgemacht oder Partys oder Veranstaltungen und es gab so eine Stimmung von, man muss ja gar nicht arbeiten und man muss sowieso eigentlich all das, was man so beigebracht bekommen hatte bis jetzt, das machen und das und diese Laufbahn und sich da konzentrieren und so war nicht so. Es gab alles umsonst, es lag alles auf dem Boden rum. Jeans, Tonschuhe, man hat alles geschenkt bekommen und hat sich irgendwie nur amüsiert.
Mhm. Dieser Film, als du ihn abgeschlossen hast als Regisseurin.
Wenn man jung war.
Okay, das war jetzt eine lange Pause.
Ja. Gut. Und dann kam 9-11. Nein, es war so eine Unbekümmertheit, die war in Berlin, ja, die war vielleicht schon immer in Berlin, aber nicht mit so viel Geld und so komisch, schräg, vollgestopft.
Das kam ja ziemlich zeitgleich auch, also Elektro und Techno waren einen Tick früher, aber es kam eigentlich beides, was auf der einen Seite auch wieder eine gute Kombi war und neues Blut so in die Stadt pumpte, hatte man das Gefühl. Ja. Andererseits aber auch ein bisschen was von diesem maroden Charme, finde ich, so erstickte. Vielleicht war man dessen auch überdrüssig eine Zeit lang, ne? Dass man so dachte, ich brauche dieses icke Westberliner Schicke nicht mehr. So, wir wollen es jetzt ein bisschen chrom und wir wollen es ein bisschen lässig und bis morgens tanzen und dieser ganze. Das hat der Stadt ja auch irgendwo geholfen. Ne? Hat ja auch bis jetzt profitiert die Stadt davon, so eine Party-Metropole, Club-Metropole zu sein.
Ich glaube, es war aber überall so ein bisschen so. Davor lief halt immer Ain't Nobody und Somebody Else's Guy. Und plötzlich dachte man so, jetzt ist mal Schluss mit diesem gemütlichen, wir singen alle mit und jetzt gibt's Helmut Lang und jetzt ziehen wir uns mal was Ordentliches an und sehen gut aus und reißen uns zusammen. Aber im Grunde genommen eigentlich trotzdem nichts tun. Also super. Aber super aussehen.
Elektro-Bohem.
Ja. Ja, es war so eine Phase in Berlin. Ja. Und die war schon speziell und die hat mich auch befremdet, aber auch neugierig gemacht und begeistert. Und so habe ich auf diese Leute geguckt, von denen ich gar nicht so ein Teil war, weil ich eben die ganze Zeit Filme gedreht habe und gearbeitet habe. Aber als irgendwie die beneidet hab, so.
Und sie dich. Also es gab diese, wir haben vorhin von Musikern gesprochen, auf deren Cover du bist. Terranova. Und ich habe mir das alles aufgeschrieben.
Also Terranova war ja meine Band, da war ich ja Teil von.
Ach, du warst Teil von Terranova?
Ja, ich habe da auch mitgesungen.
Und, oh.
Das war ganz lange so meine Gang.
Ich habe CDs noch im Keller, entschuldige bitte. Ja, aber Musik noch auf meiner Festplatte, das weiß ich auf jeden Fall. Ach, guck mal, das habe ich nicht gut recherchiert. Ist egal. Auf dem
also
New Order Album.
Ich bin auch nicht so eine tolle Sängerin. Deswegen ist es nicht schlimm. Aber ich war da so dabei und wir haben so zusammen rumgehangen und die Sachen zusammen gemacht.
Mit der Hose dürftest du aber nicht ins Tonstudio, das okay. Weißt du, ne? Rausch nochmal. Das ist Wahnsinn, ja. Gut. New Order, der Vollständigkeit halber, da bist du auch auf dem Album von Get Ready und vom Cover der Single Crystal und 60 Miles an Hour, genau. Und Tokotronic, beziehungsweise Fettes Brot haben dir den Song gewidmet. Nicolette Krebitz wartet als Cover von Bananarama Robert De Niro's Waiting. Das muss man erstmal schaffen. Bei mir war das, glaube ich, Bettina, zieh dir endlich etwas an, auch von deinem Kind. Aber ich glaube, ich bin nicht mal gemeint. Ich weiß es nicht. So, jetzt hast du also deinen ersten Film als Regisseurin absolviert. Mhm. Und hat dich das dazu bewogen zu sagen, ja, okay, das ist es jetzt. Ich will das jetzt machen. Ich will das jetzt weitermachen. Oder musstest du dich erstmal einen Moment erholen, weil es auch ein paar mühsame Erfahrungen gab oder mühsame Situationen oder weil dieses ganze Organisieren und Improvisieren, das hat natürlich einen Charme, aber das ist auch anstrengend. Wie ging es dir, nachdem dieser Film Jeans geboren wurde?
Also es war eigentlich eher während ich ihn gemacht habe, dass mir aufgefallen ist, wie sicher ich mir mit so vielen Dingen war in der Fertigstellung dieses Films, diese Sicherheit kannte ich vorher so nicht. Also, dass ich.
Ach, guck mal.
Ich habe mich da so sofort so gefühlt, als wüsste ich auf jeden Fall immer, was ich nicht will. Und deswegen auch bin ich dann schnell zu dem gekommen, was ich wollte und konnte leicht Entscheidungen treffen. Und habe gedacht, ja, das ist es. Und ich meine, da war ich 30 oder so. Das war es dann einfach. Da habe ich eigentlich erst gedacht, so, let's go.
Let's go, und das hast du gemacht. 2007, das klingt jetzt so, als wäre da wahnsinnig viel Zeit dazwischen, ist auch, aber andererseits beschäftigt man sich ja auch als Regisseurin, glaube ich, mit so einem Film, gerade wenn man ihn auch selbst schreibt. Das sind ja manchmal Jahre, 3 oder 4 Jahre, das ist nicht ungewöhnlich, ne, glaube ich.
Also 5 Jahre ist eigentlich
normal,
dass man zwischen den Filmen hat. Aber ich bin eben 2003 auch Mutter geworden und das
stimmt.
Habe ich dazwischen noch. Das war wieder der Hund.
Ja, Karl. Ja. Also nicht, der Hund heißt Yuki, aber Karl ist dein Sohn, der inzwischen erwachsen ist. Mhm. 2007, das Herz ist ein dunkler Wald, ein unglaublich, wie sagt man, intensiver Film, produziert von Tom Tykwer, Nina Hoss in der Hauptrolle, David Striso, aber auch noch ganz andere tolle, Franziska Petri, Otto Sander als Gärtner, Jonathan Mees als Jesus, Monika Bleibtreu war dabei. Mhm. Also ein ganz besonderer Film, um jetzt einfach nur das Ganze einmal vollständig zu machen, weil wir von 4 Longplayern vorhin gesprochen haben. 2016 dann Wild, das ist ein Film gewesen, der auch sehr, was ja gut ist, kontrovers diskutiert wird. Eine junge Frau verliebt sich in einen Wolf und lebt mit ihm. Ja?
Oder? Ja.
Ja. Und? What's the point? Ja, und es war auch ein richtiger Wolf. Das war jetzt nicht einfach so ein Husky-Welpe oder so, sondern das war ein richtiger Wolf.
Ja, das war nicht Life of Pi.
Nee. Heute wäre das, ne, das ist auch interessant. Wann war das? 2016, heute knapp 10 Jahre später mit diesen ganzen Special Effects, die jetzt durch KI entstehen und so weiter, könntest du diesen Film mit einem ganz anderen Aufwand wahrscheinlich machen, mit einem ganz anderen Risiko. Ich habe keine Ahnung.
Ja, was gut, denkst du? Aber ich wollte ja unbedingt, dass es wie so eine Doku ist. Also, dass es sich anfühlt und aussieht wie eine Doku, wie Wirklichkeit so. Keinen Fall wollte ich. Es kam in der Zeit, als ich den gerade fertiggestellt habe, Life of Pi raus. Das war dieser Film mit dem Tiger und dem Jungen auf dem Boot, die überlebt hat.
Stimmt, ja.
Zum Schiffbruch. Und ich hatte wahnsinnige Angst und bin ins Kino gegangen, dachte jetzt bitte nicht alles, was ich hier erzählen will und so. Und dann dachte ich so, ha, ihr, Life of Pi.
Und lächerlich.
Ja, genau, wir hatten einen echten Wolf. von daher, ja, das war, würde den auch heute nicht mit CGI machen oder so, aber.
CGI steht für?
Weiß ich gar nicht. Computer.
Generated. Dann wahrscheinlich Image. Intelligence, Image, FBI, CIA. Genau. Letztendlich ist es sowieso egal. alles Amerikanische wird sich eh austauschen, inhaltlich.
Vielleicht, ja.
Ich habe es jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber. So, und dann 2022 AIOU, das schnelle Alphabet der Liebe mit Sophie Reuss und Milan Herms. Und Milan Herms, also Sophie Reuss sowieso toll, 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 eine ganz schöne Liebesgeschichte, bei der das Wort ungewöhnlich gerne noch mit in den Interviews stand, weil es ist natürlich wahnsinnig ungewöhnlich, dass eine Frau, die um die 60 ist, sich in einen jungen Mann verliebt, ist nicht ungewöhnlich, aber dass sie mit ihm zusammen sein darf und das nicht irgendwie komisch ist, Das hast du auf eine wunderschöne Art und Weise in diesem Film, finde ich, umgesetzt.
Ja, das freut mich.
Aber die Art, wie du Milan kennengelernt hast, dieser Platz, dieser Ort, hast du nicht sofort den Gedanken gehabt, und hier drehe ich meinen nächsten Film?
In dieser Sauna, ja. In Europa-Therm.
Ja, beschreib mal bitte, wie das war.
Ja, das
war.
Ist ja so eine Schrabbelsauna. Warst du da mal?
Nein, aber als ich gelesen habe, wie du es beschrieben hast, wusste ich sofort, Europa-Center ist sowieso, wenn man in so eine Zeitmaschine einsteigen will, wenn man sich vorstellen will, wie war Berlin eigentlich so 1992 oder so, dann geht man einfach nur ins Europa-Center.
Ja, genau, es ist halt so Christiane F.-mäßig da drin. Und wurde auch, glaube ich, seitdem nichts mehr verändert. Mit so orangenen Spinden, wo so Nummern draufstehen an den Schlüsseln. Und da gibt es auch eine Bar, da gibt es Cola, Fanta, Sprite und Bier und Filterkaffee und Hackepeterbrötchen und also alles, was man mit Wellness heute so verbindet, ist da jedenfalls nicht zu finden.
Die Raucherlounge gibt es auch.
Also so ein Raucher, aber richtig groß. Gleich, wenn man reinkommt, da sitzt, der ist auch voll mit so Männern in Bademänteln. Und da bin ich hingegangen mit Claudia Michelsen.
Ach.
Kurz vor Weihnachten, weil wir ja eben vor Weihnachten nochmal so zusammen uns so einen schönen Tag machen wollten. Und dann war überall Weihnachtsfeier. Und dann war das die einzige Sauna, wo wir noch rein konnten. Und da sind wir dann hingegangen und gleich auf so einer Liege, die zusammengekracht ist, an so einem Pool, haben wir dann auch gedacht, wir gehen nicht in die Sauna, da riecht's total komisch und so. Und gegenüber auf der anderen Seite von dem Wasser lag Milan mit seiner Freundin auf den Liegen und die haben da so rumgetotelt und ich dachte, so müsste der eigentlich sein.
Und so war er auch. Er hat diese Rolle auch wirklich toll gespielt. Mhm. Und das war dann dein vierter Longplayer, das war 2022. Dass du jetzt hier heute bist, das haben wir einem Film zu verdanken, in dem du mal wieder Hauptdarstellerin bist, Schauspielerin bist. Mhm. Und um was für einen Film es sich handelt, darüber sprechen wir jetzt gleich. Erst, du ahnst es, na sag.
Kommt ein Song.
Und zwar von den Carpenters. They long to be close to you. Warum dieses Lied?
Bitte mach's einfach an, dann wird man das merken.
Gut.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long close to you.
Hörbar@radio1.de, aus der Zauber, vorbei der Traum, der Song. Weil du jetzt gerade so richtig aufgeschreckt bist, als ich anfing zu reden. Du hättest jetzt, du bist ganz versunken in dem Lied, ne?
Ach, ich finde das so märchenhaft und toll.
Ja.
Was steht denn da drunter? Was habe ich denn dazu geschrieben?
Dazu hast du geschrieben, versetz dich sofort in eine andere Zeit und, wenn ich das richtig gelesen habe, vorgestellte Welt. Also im Sinne der Vorstellung wahrscheinlich.
Ja, genau. Einfach etwas, ja, sowas Märchenhaftes. Irgendetwas, wo eine Geschichte losgeht. Ich sehe da sofort so weiße Strumpfhosen und so Mary Janes. Und
was sind Mary Janes?
Das sind diese schwarzen kleinen Schüchen mit so einem Riem. Mit so einem Riemchen. Und die 70er Jahre sind halt auch so eine tolle Zeit gewesen, finde ich. Also so ganz speziell. Natürlich jedes Jahrzehnt ist ja irgendwie speziell, aber die 70er Jahre, weil ich da auch geboren bin, sind so auch noch eben irgendwie diese Unschuld, die da drin liegt. Und dass man immer denkt, gleich kommt da irgendwas, da fällt gleich noch so eine Bombe. So schön kann es ja nicht bleiben. So. Das ist irgendwie eine tolle Spannung.
Wann hast du dieses Gefühl das letzte Mal gehabt? Dass es dir gelungen ist, dass diese Außenwelt, die ja momentan voller Bomben ist, auszublenden.
Heute hier mit dir.
Oh, wow, das ist aber eine schöne Antwort.
Ja, aber es ist echt so. Hier ist gerade so ein bisschen die Zeit stehen geblieben, finde ich.
Wie schön, danke dafür. Das ist ein Kompliment für uns, für Mariam und mich. Okay, und den Raum und das Licht und die Bilder und den Hund und den Tee. Das Licht ist überhaupt ein ganz gut, das ist ja der perfekte Übergang für einen Film. Der Film hat die Berlinale eröffnet. Ja, und dieses Geräusch, das dieser Hund gerade gemacht hat, so ähnlich ging es mir auch. Wow, Also, erstmal toll besetzt, du bist Teil einer Familie, du hast zwei erwachsene Zwillingskinder und ein Stiefkind, glaube ich noch, ein uneheliches Kind.
Also ja, mein Kind, aber von einem anderen Mann.
Mhm. Und dein Filmmann ist Lars Eidinger. Mhm. Ihr seid eine Familie, beschreib du mal. Du musst jetzt alles sagen, was du sagen kannst, ohne zu viel zu spoilern.
Tom hat, glaube ich, immer gesagt, das ist so eine typisch deutsche, dysfunktionale Familie.
Tom Tykwer, der Regisseur.
Ja, genau. Und ja, so haben wir es auch versucht zu machen. Also wir haben nicht versucht, irgendwie die perfekte Familie zu sein, oder das Buch hat es nicht versucht, sondern wir waren eine Familie, wo jeder so mit sich selbst beschäftigt ist und schwer hat, sich um die anderen wirklich zu kümmern, sich wirklich die Zeit zu nehmen im Jetzt und hier mit denen zu sein, sondern mit sich selbst beschäftigt ist, nicht zufrieden ist und aneinander vorbeilebt und die Zeit verpasst miteinander. Und plötzlich stirbt die Putzfrau. Die kommt nach Hause und die liegt da. Und dann ist das wie so ein Einschnitt in deren aller Leben. Und dann kommt eine neue Putzfrau. Und das ist so ein bisschen so ein Theorema-Moment. Die weckt die alle nacheinander wieder auf.
Im Sinne von, hallo, das ist ein so Reality-Check.
Die hört einfach zu und geht auf die ein. Jeden Einzelnen hat sie so Momente mit denen. Und dann merkt man aber, die hat noch eine ganz eigene Agenda. Und dann hebt der Film ab auf so eine auch spirituelle Ebene.
Ja, auch sehr intensiv, hat eine unglaubliche Dynamik. Es wird dann, ich würde jetzt sagen, mit meinem begrenzten Filmvokabular ein bisschen Mystery ist oder weiß ich nicht, ist es Mystery?
Ein bisschen Fantasy, würde ich sagen.
Fantasy
ist dann, aber eher, ich würde es echt wirklich spirituell nennen, weil das ist nicht so, dass du in dem Moment, wo du den Film siehst, denkst, das ist ja fantastisch jetzt oder so, sondern es hat alles so seinen Sinn und es passiert nur eben auf so einer anderen Ebene. Also es geht dann nochmal so um was anderes, was Größeres als jetzt die kleine, beknackte, dysfunktionale Familie aus Berlin. Oder
die
so.
Wir ja alle haben.
Genau.
What's the news?
Ja.
Interessant. Also
und da ist eben auch dann eine tolle Schauspielerin dabei, die du jetzt nicht genannt hast,
nee.
Die heißt Thale Aldin. Mhm. Und die ist spielt diese syrische Putzfrau oder Psychologin. Und
Julius Gause ist noch dabei und ja, Elke Biesendorfer.
Genau. Elke Biesendorfer hat übrigens René noch vorgeschlagen.
René Polesch.
Ja, genau, weil Tom hat da ganz intensiv gesucht nach diesem jungen Mädchen. Da hatte er bestimmte Vorstellungen. Ja, und diese Thale ist zum Beispiel echt so eine Whitney Houston aus Irak. Also die ist so.
Spielt sie nur eine Syrerin oder ist sie auch Syrerin?
Sie ist eine Syrerin, sie ist Irakerin, aber Deutsche. Sie ist Deutsche mit irakischem
Pass. Ah, okay.
Aber sie ist echt ein richtiger Knaller, finde ich.
Ja, sie wirkt auch sehr erfahren. Also
ja, ich glaube, es ist kraftvoll. Ihr erster großer Film, so ihre erste große Rolle im Film und einfach so, als hätte sie nie was anderes getan. So.
Also er war der Eröffnungsfilm der Berlinale und er kam vor ein paar Tagen in die Kinos, nämlich am 20. Und wir verlosen 2x2 Karten. Ich habe mir jetzt auch gerade eine super Quizfrage überlegt. und die verleitet mich dazu, oder beziehungsweise die ist eingebettet in etwas, das wir nämlich nicht besprochen haben in dieser Sendung. Ich könnte dich jetzt fragen, wo warst du, als die Mauer fiel? Denn du warst ja in Berlin, du warst in West-Berlin. Du hast in der Zeit einen Film gedreht und wer diese 2x2 Karten gewinnen will, der muss wissen, wie dieser Film damals hieß, als die Mauer fiel. Du hast in diesem Film mitgespielt. Und aus welchen Gründen bist du nicht abends mit auf die Straßen gezogen? Also alle haben ja gesagt, hier, da passiert gerade was, Nicolette, komm. Und du so?
Ich muss morgen drehen. Und so lustig, ich lese gerade diese Biografie von Angela Merkel. Und die hat auch gesagt, alle ihre Freunde sind losgezogen und sie hat gesagt, ich muss morgen arbeiten. Da dachte ich so, ich kann mich total identifizieren. Ja, ich war auch so ein Spießer.
Du warst auch so ein Spießer wie Angela und am nächsten Morgen bist du nämlich, glaube ich, um 4:30 oder um 5 ging es schon los.
Mhm, genau. Und dann sind wir wir haben am Kudamm unsere Maske in diesem alten Hotel, sowieso Hof, den gab es da, war die Maske und Kostüm und alles. Und der Kudamm war leer, aber voller Müll. Und sah aus, als wäre da sonst was passiert. So hatte ich den vorher noch nie gesehen. Und dann bin ich hoch in das Hotel und habe Maske und Kostüm gemacht. Und Katharina Thalbach war auch dabei. Und die war neben dem, dass natürlich alle dann irgendwann gemerkt haben, was sollen wir jetzt hier irgendwelche Szenen drehen? Hier ist Weltgeschichte passiert. Also war die, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum wir nicht gedreht haben. Weil die war ja damals ausgereist mit Thomas Brasch und kam nach West-Berlin und plötzlich war die Mauer weg. Und es war natürlich für jemanden, der von drüben kam, nochmal viel, viel emotionaler. Und die war nicht in der Lage zu drehen.
Nee, die wird auch gefeiert haben wahrscheinlich.
Ja klar, aber ja, die klar. Hat auch gesagt, ist mir auch scheißegal. Ja. Also ich meine, hallo.
Ja.
Und ich habe gedacht, ja genau, so kann man... Man muss immer wieder die Sachen betrachten und auf ihre Prioritäten und Wichtigkeiten hin überprüfen und nicht so einfach so sagen, so musst um 8 Uhr da sein oder um 6 Uhr und dann muss man das machen. Wenn dann die Mauer fällt, dann hätte man auch sagen können, tut mir leid, das könnt ihr heute alleine drehen.
Ja, aber auch wie interessant, denn die Mauer ist für viele, die in Berlin geboren wurden, habe ich so den Eindruck, die gehörte so sehr dazu, dass die Vorstellung, dass sie irgendwann mal nicht mehr da ist, gar nicht so eine große Rolle spielte. Mit Jurassica Parker haben wir neulich gesprochen, auch ein West-Berliner Kind, eine Drag Queen. Und sie erzählte auch, dass sie regelmäßig mit ihrem Vater zu den Aussichtstürmen fuhr, mit dem Fahrrad. Das war ganz in der Nähe, die ist in Neukölln, in Britz aufgewachsen. Und dann haben sie so rübergeguckt über den Todesstreifen. Ich meine, Todesstreifen. Mhm. Es war offenbar, je nachdem, also es wird jetzt auch nicht jede und jeder gleich empfunden haben. Für dich war das, glaube ich, du hast es mal in einem Gespräch erwähnt, du musstest ja morgens mit der U-Bahn immer durch diese, das muss man sich auch einfach mal vorstellen, diese stillgelegten Bahnhöfe. Wie, beschreib das mal bitte mit deinen Worten.
Naja, es gab eben so ein paar Bahnhöfe, die im Osten lagen, wo die U-Bahn durchgefahren ist, wo sie aber dann nicht angehalten hat und wo so wie so eine Westernstadt einfach so eine Stimmung war, die U-Bahn fuhr sehr langsam, aber eben ohne zu halten und alle wurden kurz benommen, Gespräche haben aufgehört.
Wirklich? Obwohl das Routine war, obwohl es Alltag war?
So, weil es war irgendwie gespenstisch und man hatte schon auch sowas wie so ein Gewissen von, scheiße, wir leben hier einfach so und sollten wir nicht irgendwas machen oder so, aber man war so, ja, man hat das so akzeptiert gehabt, also ich war ja noch viel zu jung, aber ich dachte da immer, also da muss ich wohl Fluchthelfer werden.
Hast du das wirklich gedacht?
Habe ich wirklich gedacht. Und dann ist die Mauer eben gefallen und ich habe die Wochen davor, haben wir denselben Film, dessen Titel ich nicht sagen darf, auch in Köln gedreht und ich habe da zum ersten Mal in einem Hotel alleine gewohnt und habe da immer Fernsehen geguckt und da waren diese Übertragungen aus der Kirche in Dresden. Mhm. Und habe schon gemerkt, hier passiert jetzt hier irgendwas. Also hier ist, ich war mir natürlich nicht sicher, wie niemand. Niemand wusste das ja wirklich, dass das jetzt passiert. Aber ich habe schon irgendwie immer diese Übertragung aus dieser Kirche geguckt, sowas hätte ich sonst nie geguckt. Mhm. Und habe versucht, diese Sprache, die auch so anders war, weil da so viel verdeckt gesagt wurde, zu dechiffrieren und zu verstehen und war ganz alleine da, konnte auch mit niemandem drüber reden, weil man ja auch mit so jungen Leuten nie über sowas redet, so Ältere, und da waren ja nur Ältere sonst, hätte ich mal mit Kathi Thalbach drüber geredet, habe ich aber irgendwie mich nicht getraut.
Hast du schön erzählt, finde ich, dass man so ein Gefühl davon so ein bisschen bekam, wie es dir ging in dieser Zeit mit dem Thema Mauer. Also welchen Film? Wie hieß der Film, den Nicolette Krebitz in dieser Zeit drehte? Man kann das wirklich ziemlich leicht herausfinden. Katharina Thalbach spielte auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Rolle. Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail. So, es geht um 2x2 Karten, aber Sie müssen natürlich auch nicht diese Karten gewinnen, um sich diesen Film anzuschauen. Er läuft seit ein paar Tagen im Kino, heißt Das Licht mit Nicolette Krebitz und Lars Eidinger, Talha Aldin, Julius Gause und Elke Biesendorfer und anderen Schauspielerinnen und Schauspielern. Das Porträt einer Familie zwischen Zusammenbruch und Neubeginn. Ja, und auf verschiedenen Ebenen eben. Gut, das war's. Wir haben noch einen Song, der auf dich wartet. We are almost there. Michael Jackson. Wofür steht das Lied in deinem Leben?
Ja, dass wir eben immer kurz davor sind, da zu sein. Und es ist ein sehr euphorisches Stück, mein Lieblings-Michael-Jackson-Stück. Teilweise auch Jackson-5-Stück, ist nicht so ganz klar, wer, wo, wie. Und ich liebe dieses Stück.
Nicolette, ich würde mal sagen, du bist ein hervorragender, extrem talentierter Podcast-Gast. Wie schön, dass du hier warst.
Danke,
und
Bettina.
Uns deine Geschichten und deine Musik mitgebracht hast. Danke. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.